Steigen Sie ein, machen Sie es sich gemütlich. In der letzten Reihe ist noch Platz. Herzlich willkommen im Besenwagen, dem Radsport-Podcast und Ihrer Quelle für die neuesten Infos, verpackt mit viel Meinung von Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Stauff.
Angeschoben wird der Wagen von Rafa, respektive Rafa Custom. Und ich befinde mich in meiner ersten Woche Urlaub dieses Jahr. Bin mittlerweile, glaube ich, schon vollkommen runtergefahren. Passend zum Wetter. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, ich bin auch im Urlaubsmodus, weil keine Radrennen gerade. Bisschen am Radfahren, Sonne scheint hier in Berlin. Ich glaube, bei euch im Westen ist das Wetter nicht ganz so gut wie bei uns hier.
Doch, ich bin heute auch gefahren. Gutes Wetter.
Ja, du bist ja in der Mitte, von Deutschland unterwegs. Aber ja. Nee, hier ist auch ganz entspannt. Fühlt sich auch ein bisschen nach Urlaub an.
Aber ich muss ja eigentlich sagen, es ist die geilste Zeit zum Radfahren, finde ich. Also warum? Sommer finde ich ja nicht so geil, ist zu warm. Und da kann man viele andere Sachen auch noch machen. Und ich glaube, also Herbst ist eigentlich so meine Zeit zum Radfahren. Da bin ich schon immer am liebsten Rad gefahren.
Aber wurdest du, also erzähl mal von deiner Radfahrt heute. Wir haben ja kurz telefoniert, als du Radfahren warst. Und da hast du mir erzählt, dass du versucht hast, jemanden einzuholen, aber... Das nicht
so. Ja, das war nicht so einfach und ein bisschen der Downer bei der ganzen Sache war, als ich ihn dann eigentlich eingeholt habe, habe ich gesehen, dass er nur Turnschuhe hat. keine richtigen Rennschuhe.
Der sah auch nicht so richtig jung aus, ne?
Nee, der war ein bisschen älter schon, aber das heißt ja nichts, ne? Keine Ahnung. Es gibt ja auch viele Leute, die schon lange Rad fahren und deswegen auch so eine Grundfitness haben. So.
Auch mit Turnschuhen.
Nee, der ist echt nicht so langsam gefahren. Ich hab ihn auch eingeholt. Immerhin.
Freak, der mit Sandalen irgendwelche Bergrekorde fährt.
Ich meine, du hast ja auch geschnauft, ne? Beim Fahren.
Stimmt, hat man
gehört auf dem Video.
Ja.
Das muss ja schnell gewesen sein.
Ja, VO2 Max ist auf jeden Fall nicht so hoch gerade, vor allem nicht in Relation zum Körpergewicht. Soll man da, so viel Sauerstoff kannst du gar nicht atmen.
Tja.
Nee, aber sonst finde ich geil irgendwie. Ja, so wenn die Luft kälter wird und so. Dreiviertelhose, eine Weste.
Ja. Ey, das ist halt, ich bin schon in diesem Status angekommen, wo ich, wenn ich morgens mit Beinding losfahre, mir zu sehr wie ein Profi vorkomme und sobald sich die Möglichkeit ergibt, dass man keine Erfrierungserscheinungen mehr bekommt, ziehe ich die Dinger aus und fahre kurz rum, weil dann komme ich mir einfach wieder vor, wie ich mir gerade vorkommen müsste, wie so ein ambitionierter Hobbyfahrer, und das ist einfach geil, weil du siehst immer morgens hier auch so, wer einfach nur rausgeht, um rumzuballern, das sind dann die schon kurz bei 10 Grad oder 8 Grad und ein bisschen Sonne am Start stehen.
So kalt ist es schon in Berlin.
Ja, morgens, also ich fahre ja auch schon irgendwie um 8 Uhr Rad und nicht erst, so wie du um 16 Uhr, da hatten wir ja auch 22 Grad.
Das ist am wärmsten.
Ja.
Jetzt finde den Fehler, Paul.
Ja, argumentativ hast du natürlich recht. Nee, aber von daher so schnell wie möglich die Beinlinge aus. Und Knielinge, Roger Kluge ist die letzten zwei Tage mit Knielinge gefahren. Ja, der hat sich an dir ein Vorbild genommen auf jeden Fall.
Ja, wieso an mir? Also Knielinge hat ja wohl jeder.
Ich habe keine mehr seit...
Echt nicht?
Ich glaube, ich habe seit... Das letzte Mal Knielinge hatte ich irgendwann, da bin ich noch bei NetApp gefahren, das war irgendwie 2014 bei irgendeinem Radrennen in Belgien, weil das letzte Mal ich Knielinge anhatte, glaube ich.
Aber
Das war sogar eine Hose. Nee, es war sogar eine Knielinghose, also so eine Dreiviertelhose.
Jetzt hast du mir meinen Witz geklaut, Mann. Ich wollte sagen, ich habe nur Knielinge, aber bei mir sind das ja Beinlinge.
Ja, ich meine ganz ehrlich, ja, Knielinge zieht es ja auch eigentlich so weit, also da ist ja kaum noch was frei, dafür brauchst du ja keine Beinlinge mehr, oder?
Da sind halt meine Wade die Socken noch frei.
Ja, aber meine Wade ist zu dick, die rutschen dann immer hoch und dann hängen die so in der Kniekehle.
Das geht auch.
Ja, ich habe mir ja jetzt hier meine erste Urlaubswoche, bevor es weggeht, dafür auch aufgehoben und vorgenommen, habe das jetzt auch endlich gestartet, mein neues Hobby. War jetzt schon zweimal angeln. Bei schlechtem Wetter im Bergischen am See. Richtig geil. Keine Menschenseele da. So ein bisschen wandern dabei, so Rucksack und dann immer so den Platz ändern, alle Stunde mal. Natürlich nichts gefangen. Absolut.
Ich wollte gerade fragen.
Ey, aber come on. Das ist alles nicht so einfach. Beim Radfahren gewinnst du auch nicht beim ersten Mal ein Rennen.
Gut, Aber du wirfst so einfach nur das Ding da rein und dann.
Ja, du musst halt dann so ran. Tageszeit, irgendwie Wetter, Platz.
Schlafen die sonst?
Ja, die haben auch nicht immer Bock zu essen scheinbar. Ich habe mich da jetzt auch schon so eingelesen. Ich scheine nicht so viel falsch gemacht zu haben, aber es scheint halt auch einfach nicht so oft zu passieren, dass man einen Fisch fängt. Also ich mache auch nur so mit so auf Raubfisch, ne? Nicht mit so einer Pose, nicht mit so einem Schwimmer und einem Wurm dran, sondern halt mit so einem Köder, der so durchs Wasser schwimmt.
Okay.
Ich habe nur darauf
Aber Bock. Ist das ein Lebendköder oder ist das so ein Motor? Nee,
das ist nicht Motor. Das ist quasi so eine kleine Fischattrappe. Und die ziehst du so durchs Wasser und dann schwimmt die so wie so ein Fisch. Wobbler heißt das jetzt, Teil.
Hast du dann auch schon so ein komplettes, so ein Gummistiefelanzug? Hast du sowas auch schon alles?
Nee, ich habe. Ich bin mit Nike Air Max und
und Shimano-Angel.
Und Shimano-Angel.
Ja, habe ich noch nicht.
Nee?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe mir erstmal gebraucht. Ich habe alles gebraucht auf eBay Kleinanzeigen für billig gekauft erstmal. Und dann war ich, Freitag war ich im Angelladen. Das ist ja wie im Spielzeugladen. Ne?
Da gehst du in welchem warst du? Was in dem?
Ja, ich war in dem, genau, richtig, wo ich immer schon hin wollte. Und dann kommst du da in die
Kasse. Da war ich sogar auch schon mal drin, obwohl ich nichts mit Angeln am Hut habe.
Hast so 25 glitzernde Sachen in der Hand, zahlst irgendwie einen Haufen Geld dafür und gehst glücklich raus wie im Süßigkeitenladen. Ja, aber ohne Scheiß, ich war zweimal 5 Stunden und 5 Stunden völlig offline. Ne? Du schmeißt aus, ziehst ein, denkst jedes Mal so, jetzt kommt was. Und so diese Motivation geht auch nicht weg, obwohl gar nichts kommt. Und läufst da so
aber
ein bisschen durch die Natur.
Aber da sind auch Fische drin, wo du
ja,
gefischt hast.
Ja, definitiv.
War das ein See oder ein Fluss?
Eine Bebertalsperre.
Okay.
See. Ja, ich ziehe das auch durch, bis ich was gefangen habe. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gelesen, so ein Platz und dann muss man wohl echt in der Abenddämmerung. Also ich war einfach zu früh. Ich habe so
bis du bist
zur Abenddämmerung, aber.
Die Fische sind wie Staufi, die haben ja auch abends.
Stimmt,
so zwischen
der isst auch immer.
Ab 19:30 bis 21 Uhr ist so deren Essenszeit und da kriegst du die. Staufi würdest du ja in die Zeit auch mit Essen ködern können.
Ja, so sieht's aus. Ich kann dir auch empfehlen, das sage ich dir auch immer zum Radfahren, geh mal in die Eifel. Von Düren kann ich dir auf jeden Fall eine Stelle sagen, da kannst du gut Fische aus dem Fluss fangen.
Okay.
Im Zweifel immer die Eifel.
Genau. Du erkennst den Spruch? Hast du den jetzt gerade selber ausgedacht?
Nö, aber weil genau, so ein berühmter Spruch hier im Osten, den wir über die Eifel sagen.
Wisst ihr, mit wem ich jetzt demnächst mal angeln gehe? Mit Dirk Tenner. Ich habe die Woche wieder mit dem telefoniert. Die gewinnen ja gerade auch alles. Es ist einfach die ganze Zeit irgendwie lächerlich, wie oft die Rennen gewinnen bei United Emirates. Wer
und das
nicht weiß,
Team.
Dirk Tenner ist Dirk Tenner ist der Teamarzt bei Emirates. Und haben wir kurz telefoniert und er meinte, ja, bei ihm ist auch irgendwie so eine Talsperre 3 Kilometer um die Ecke und er angelt auch. Und natürlich, lass mal gehen. Geil. Wieder einen Angelfreund gefunden. Also Dirk, ne? Demnächst geht's los.
Ja, wo du gerade auch eBay angesprochen hast, ich habe heute auch bei eBay in Kleinanzeigen eine Kaffeemaschine geschossen. Endlich mal. Hat mir schon seit Monaten oder seit Jahren
mit. Ich dachte, du willst die verkaufen, als du die heute in die Gruppe gestellt hast.
Nein, Mann, ich habe mir die heute, ey, mega geil, Mann. Ich gucke vor gestern Abend eine ECM Mechanica 3 für die Nerds da draußen. Ich gucke so rein, was es so gibt hier. So, ich wollte halt unbedingt eine ECM. Und dann sehe ich eine für 850, schreibe ich dem Typen 700. Da sagt er, ja gut, wir haben am Wochenende eigentlich schon eine reserviert, aber wenn du morgen kommst, kriegst du sie. Dann fahre ich dahin, das ist hier oben so Friedrichshain, da ist so eine kleine Insel, alles neu gebaut, mega hässlich eigentlich, aber halt wahrscheinlich mega teuer, weil Friedrichshain. Auf jeden Fall gehe ich da so hoch, dann der Typ, Berghain-T-Shirt an, Mitte 50, eine Seite kahl rasiert, die andere lange Haare und ab so rübergelegt, also richtig lange Haare und wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, geile Kunstwerke an der Wand gehabt.
Ist das, und ist das gut, wenn man Berghain-T-Shirt anhat? Oder ist es irgendwie, ja, also, wie wenn man ein Profi-Trikot anhat als Hobby?
Nee, also nee, also der sah so aus, als wenn
besser er... Besser als ein Berghain-Trikot.
Ja, der sah auf jeden Fall so aus, als wenn er...
T-Shirt.
Als wenn er da auflegen würde oder als wenn er da regelmäßig noch hingeht. Also der sah real aus, also sehr authentisch.
Hast du ihn da vielleicht auch da schon mal getroffen?
Genau, am Eingang. Und dann gehe ich rein und dann sagt er hier, ja, ich hätte sie dir eigentlich morgen gerne noch zum Service gebracht, weil ich habe den ja für 700. Normalerweise kostet die immer noch so 1,5. Also du kriegst sie auch bei eBay Kleinanzeigen eigentlich nicht unter 1.000. Und dann sagt er, also entweder für 500 oder ich bringe sie dir morgen zum Service und dann 700. Mache ich, ja nee, natürlich für 500 dann. Jetzt habe ich die nach Hause genommen. Jetzt habe ich so eine geile Kaffeemaschine, Mann. Es ist aus 2012. Funktioniert halt. Muss irgendwie nur ein, zwei Dichtungsringe ausgewechselt werden für 20 Euro. Für 500 Euro geschossen, Mann. Mega geil. Sie habe ich schon jetzt, seitdem ich hier bin, auseinandergebaut, ein bisschen entkalkt. Junge, meine Küche sieht aus wie ein Heimwerkerladen. Und einfach mega geil. Ich freue mich richtig.
Jetzt, wo du das. Und jetzt schon bei Julian den 1-Kilo-Eimer 8000 Watt Kaffee bestellt.
Nee, wenn ich 8000 Watt Kaffee trinke, komme ich ja gar nicht mehr zum Schlafen. Vielleicht tue ich mit dem von John Degenkolb. oh Gott. Aber was soll ich sagen? Genau, und dann gehe ich noch einkaufen und dann kommt eh das Beste. Dann scroll ich einmal durch Instagram und da schreibt uns ein Hörer. Ich habe letzte Woche dazu aufgerufen, ob einer mit mir so ein Envy-Penis-Verlängerungs-Vorbau-Taschen tauschen möchte. Von 130 auf 120er Länge, weil 130 mir ein bisschen zu lang war. Hat sich tatsächlich einer gefunden. Jetzt tausche ich noch einen Vorbau. Richtig jetzt, guter Tag für mich, muss ich sagen.
Richtig geil. Hast du einen Strohmann oder vertraust du da dem Hörer?
Naja, also ich muss mir noch eine Taktik überlegen, wer zuerst was losschickt. Da ist halt die Frage, ob er mir vertraut. Ja. Ist halt die Frage, ob er mir vertraut. Nee, auf jeden Fall ziemlich geil. Aber mit der Kaffeemaschine, Mann, wenn Leute da draußen irgendwie Tipps dazu haben, gerne her damit. Und ich habe mich gestern noch 3 oder 4 Stunden lang nur mit Kaffeemühlen beschäftigt.
Toll, das ist, der nächste.
Ich habe auf jeden Fall einen Tipp.
Das ist so eine Rapid Hole. Ey, ich habe schon eine gefunden, die Gref MC8000 heißt die, glaube ich.
Ich habe
die kostet 100 Euro und die soll.
Unterhalte ich mit anderen Leuten darüber.
Nein, ich rede jetzt weiter. Auf jeden Fall, ja, ist es wie so ein Rapid Hole und dann direkt so ein Tape, so ein, wie heißen die? Temper? Ne, die Dinger da irgendwie so.
Nee,
so
Taper heißen die.
Taper.
Temper. Nicht Taper, Temper. Und ja, mega geil, Mann.
Ja, ich kann dir auf jeden Fall den Tipp geben, aufpassen. Ich habe nämlich hier auf Netflix jetzt die Doku zum Challenger-Unglück geguckt, ja, mit dem Space Shuttle und wo du das gerade mit den Dichtungsringen ansprichst. Dieses Ding ist deswegen explodiert, weil die scheiße waren. Also Vorsicht.
Warte mal, noch eine Sache.
Paul hat sich aber, spart sich die 200 Euro für den Service, macht lieber selbst.
Genau. Ja, ich habe Werkzeug zu Hause.
Demnächst fliegt die Bude in die Luft.
Ja. Nee, und also wenn mir einer da draußen irgendwie Espresso schicken will, gerne.
Hey, ich hab hier
die noch Probepackungen.
Du kannst eine mitnehmen. Ich habe hier noch, du bist ja morgen hier, also.
Ja, du triffst dich auch morgen mit Gerald, dann kannst du dir einfach von Gerald mal einen guten Kaffee mitbringen lassen.
Ja, das stimmt, das werde ich mal.
Und machen. Der kann dir auch alles erklären, was du wissen musst über Kaffee, weil der röstet ja den Kaffee sogar auch selbst teilweise. Der kennt sich wirklich damit aus.
Aber ist mega geil auf jeden Fall.
Und dann kannst du das auch alles weitere über Kaffee einfach mit Gerald besprechen, okay?
Ich habe übrigens jetzt gerade 2 Rapid Holes. Ich will es nochmal kurz erwähnen. Die Kaffeemaschine und das Zuber und VW-Bus. Ich bin auf jeden Fall richtig deep in diesen Themen gerade drin und die machen mich verrückt. Wenn du einmal anfängst,
können wir uns darauf einigen, dass du dann wenigstens einen gelben VW-Bus kaufen wirst?
Wenn der Besenwagen mich dafür bezahlt, dann ja.
Ja, also wenn wir Besenwagen-Werbung auf, also kennst du das, gab es früher ja öfter mal, dass du so auch auf Privatautos so Werbung fahren konntest. Da können wir
schön darüber
verhandeln.
Ja, mir wurde das heute gesagt von jemandem, der sich mit Autos auskennt, dem auch schon viele Autos geklaut wurden, der meinte, es ist in Berlin auf jeden Fall beim Bus.
Also der Unterschied ist jetzt eigentlich nur, dass du dich nicht mit Autos auskennst.
Richtig. Und mir wurden auch schon Autos geklaut.
Ja, deswegen ist ja der einzige Unterschied, dass du dich nicht mit auskennst. Ja, okay, erzähl weiter.
Genau, auf jeden Fall, wenn man das Auto beklebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass geklaut wird. Oder es ist halt auffälliger. Und so ein gelber Bus mit Besenwagen drauf wäre natürlich sehr auffällig. Von daher, wenn der Besenwagen sich an diesem Auto beteiligt, dann wird das
Geld nicht gelb. Kannst du dann absetzen,
also,
ne?
Die Werbung. Vielleicht so einen monatlichen
Nutzungskosten.
Deal können wir machen. Also wir zahlen halt monatlichen Preis für die Werbung auf deinem Auto.
Darüber können wir uns gerne unterhalten. Ich bin ja der Finanzminister bei uns, dann kann ich mit mir selber sprechen. Ich verhandle das mit mir selber. Gut, das war meine persönlichen Stories.
So, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder, wir freuen uns, das bayerische Familienunternehmen Fingers Crossed. Mit passend zur Jahreszeit und zum fetten Gravel-Trend Offroad-Socken.
Ja, die haben jetzt eine neue Kollektion rausgebracht, die eben, wie der Name schon sagt, eher so für den Geländeeinsatz gedacht ist. Die sind ein bisschen robuster als die normalen Socken. Die haben einen speziellen Support nochmal, damit sie eben enger sitzen. Eine rutschfeste Sohle für Laufeinheiten, falls du mal absteigen musst. Passiert ja ab und zu mal, je nachdem, wo du unterwegs bist und wie unbefahrbar das Gelände ist. Was ich ganz geil finde, ist, dass dann nochmal so am Schienbein vorne das nochmal besonders verstärkt ist. Da bin ich ja schon öfter mal mit normalen Radsocken auch querfeldeinmäßig und nicht querfeldeinmäßig, muss ich jetzt hier sagen, Fossi, sondern einfach mal nicht auf dem Asphalt unterwegs gewesen, wo die Socken mal drunter gelitten haben. Das passiert damit dann nicht so einfach. Und dazu haben die noch eine Kompression, die so ein bisschen die Durchblutung noch dabei fördert. Sonst gibt es die in vier Farben: schwarz-weiß, mittelscharf und Olive. Mittelscharf ist dann so senfgelb, ne?
Ich glaube, das wusstet ihr gar nicht, aber die Susanne hat mich damals immer oft auch noch Feedback gefragt, was so eine Socke haben muss, so bevor die halt die ersten Prototypen haben machen lassen. Wo er halt das wirklich, ne, gerade mit diesem, das vorne am Schienbein ist verstärkt ist, wie du auch schon sagst, das Staufi, selbst im Cross, wenn du halt irgendwie mal an so einem Baum hängen bleibst oder an einem Strauch, das halt schon eigentlich hart scheiße ist, wenn du irgendwie so ein geiles Paar Socken, also ein normales Sommerpaar Socken einfach da zerhackst. Ja, dem wird hier ein bisschen entgegengewirkt und auch das mit der Sohle finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist tatsächlich ein Problem beim Cross vor allen Dingen, wenn du halt immer dieses Auf- und Abspringen hast und dann damit auch mal irgendwie mehr läufst und dann halt dieses Rumrutschen nicht mehr hast, dass die Socke einfach da bleibt, wo sie ist. Ja.
Das sind jetzt wirklich Original-Stoppersocken, ne? Ich habe jetzt,
so sieht's aus.
Ich mache jetzt auch, nächsten Monat habe ich jetzt beschlossen, so einen richtigen Kindergeburtstag. Da kommt man nur mit Stoppersocken rein.
Diese Noppen, die da unten drunter sind, die sind eben nicht wie bei diesen Kindersocken so richtig fett, sondern die sind ganz, ganz dünn. Nur die fühlt man also nicht, wenn man die Socken normal trägt. Aber jeder, der zu Bastis Geburtstag dann eben jetzt im Oktober eingeladen sein wird, der kann sich unter anderem die Socken, aber auch beim sonstigen Sortiment 20% wieder gönnen. Erschleichen, wie oder so. und zwar mit dem Code Besenwagen20. Besenwagen groß geschrieben und 20 direkt dahin dran. Gibt es 20%. Bis zum 15. November läuft die Aktion.
Reicht für meinen Geburtstag. Weiß nicht, wollen wir mal über Radrennen reden?
Staufi, wo hast du die WM geschaut?
Zu Hause.
Nee, aber also auf welchem Kanal?
Ja, ich habe mich natürlich gefreut, weil der tolle GCN Pass ja genau für die Weltmeisterschaft irgendwie keine Bildrechte hatte und das Wiedererwarten nicht auf dem Player da lief, sondern nur im Eurosport-Player, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich dachte, die gehören irgendwie zusammen.
Ganz ehrlich, Eurosport-Player habe ich mich drüber aufgeregt noch vor ein paar Folgen und jetzt hat sich das so voll umgedreht und als Glück erwiesen, weil die jetzt einfach den GCN-Content haben. Ohne Werbung und auf Englisch und den Eurosport-Content.
Ja, genau. Eigentlich ist der Eurosport-Player besser als der GCN.
Keine Ahnung. Dafür habe ich jetzt nicht mehr so den Einblick, was bei Eurosport alles jetzt gelaufen ist und was nicht. Auf jeden Fall, die WM lief da halt nicht. Hat mich dann schon genervt, aber dann gab es ja hier den Tipp schon vor ein paar Wochen. Man kann ja auch einfach Tits Cycling gucken. Und ich glaube, das haben alle gemacht, die den GCN-Pass auch hatten und der Stream war leider so ein bisschen überlastet dann. Und ich glaube, der Grund, das meintest du, Paul, warum das nicht auf dem GCN-Pass lief, war, dass ZDF die Bildrechte für Deutschland hat oder so, ne? Oder so,
ja, für oder Nationalmannschaft oder was?
Nee. Also die öffentliche Rechnung, ich glaube, in dem Fall
ZDF. Einfach die Übertragungsrechte für.
Ja, genau, für Deutschland, ja.
Mit Eurosport, vielleicht hat GCN auf jeden Fall ist wahrscheinlich ja auch
Eurosport hat auch, Eurosport hat keine Rechte bei der WM für Deutschland, deswegen konntest du in Deutschland ja auch nur den britischen sehen, deswegen war es nicht auf GCN.
Weil das ZDF,
ja,
das war ja, nur das auf Englisch. Ja gar nicht.
Genau, und es war, weil das ZDF hat die Rechte für die WM. Aber schon seit Jahren.
Ja, auf jeden Fall. WM ist ja also ein Rennen des Jahres, was ich mir auch von Anfang bis Ende am liebsten immer angucke.
Ich auch.
Auch ob, wenn am Anfang meistens nur irgendwelche exotischen Gruppen durch die Gegend fahren. Egal. Für mich eins der spannendsten Rennen. Und immer so fest im Kalender eingetragen, Sonntag WM gucken. Dann hat ZDF ab wann eingeschaltet letztendlich? Ich glaube, die letzten 15 Kilometer. Und vorher lief fucking Sommerbiathlon im ZDF, in der Sport, im Sport Extra oder wie das hieß. Sommerbiathlon.
City, hallo, City Biathlon. Läuft
die Radweltmeisterschaft.
So ein bisschen.
Und dann zeigen die währenddessen einfach den Sommerbiathlon. Hätten sie das nicht hinten dran hängen können?
Ey, weißt so, du, ey. Weißt du, an was mich beides erinnert hat? Sowohl die, ich habe es ja erstmal nur in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen, den Rant. Weil ich habe ja Eurosport-Player auf Englisch geguckt, was alles geil war. Und gleichzeitig habe ich immer so diese Einspielungen bekommen, Zusendungen, was geht hier eigentlich ab auf Twitter und in unserer WhatsApp-Gruppe, Sommerbiathlon, habe dann tatsächlich immer mal rübergesappt. Und sowohl so die Berichterstattung, wo es dann wirklich mal um Radsport ging mit Marcel Kittel und diesem ZDF-Menschen, als auch dieses Sommerbiathlon, haben mich tierisch so an Fernsehgarten erinnert. Das war wie so...
Mich hat er am meisten einfach nur genervt, eben, dass sie halt Sommerbiathlon bis zum Letzten wirklich gezeigt haben mit Siegerehrung und keine Ahnung was alles. Und die zeigen dann original nur die letzten 17 Kilometer von der Weltmeisterschaft. Und dafür haben sie dann die Bildrechte gekauft. Also ich meine, warum? So, warum machst du nicht nur einen Zusammenschnitt, ja, den du eh nicht live zeigst? Weil die haben ja dann, nachdem der Stream abschmiert, den ich geguckt habe, habe ich dann halt irgendwann, als es dann im ZDF lief, den ZDF-Stream geguckt, der war aber zeitversetzt. Das heißt, das Rennen war schon längst vorbei und die waren immer noch 15 Kilometer vor Ziel und ich musste alles ausmachen, was mir irgendwie das Ergebnis verraten hätte und konnte dann halt nicht mehr so, ich habe vorher, schreibst ja auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten hin und her, was gerade so im Rennen abgeht, konnte ich dann alles nicht mehr machen. Die ganze Spannung war auch weg, weil du von echt dem Kommentar, englischen Kommentar, die schon so voll drin waren im Rennen und so, kam dann der Schwenk halt. So, Deutschland fängt halt erst 15 Kilometer im vollen Finale an zu kommentieren, aber halt auch mit der Stimmung so, dass sie gerade erst anfangen zu kommentieren. Und ja, das war echt so,
die haben das
schwierig. Aber es ging ja, ich konnte es ja nicht anders sehen dann.
Die haben das dafür gemacht, um dann nach dem Rennen zu Simon Geschke und wie heißt er? Maximilian Schachmann hinzugehen und zu fragen, woran es gelegen hat, ob die Form gefehlt hat, warum das hier nicht für einen Weltmeistertitel oder für eine Medaille gereicht hat. Also echt herzlichen Dank, ZDF, herzlichen Dank, öffentlich-rechtliches Fernsehen, für die Art der Berichterstattung über diesen Sport. Das ist großartig, jedes Mal wieder. Eigentlich sollte man es boykottieren.
Den Presserant hatten wir ja gerade schon in der letzten Folge und jetzt war es eigentlich nochmal ähnlich so, ne? Wurde mir dann auch so von teilweise den Leuten zugeschickt, irgendwie seit, ja, man konnte nicht mehr konnte es nicht mehr abwenden, das erste Jahr seit, keine Ahnung was, ohne Medaille nach Hause zu fahren und so. Und dann, wenn man, also völlig aus dem Kontext gerissen, ne? Ich meine, es gab nur 4 Wettbewerbe, genau, bei der
keine
WM.
Keine Junioren, keine U23, ja.
So, und Max Schachmann fährt ein super Rennen.
Und, ja wirklich.
Also, auch Simon Geschke fährt ein super Rennen.
Genau, ja, beide.
Simon Geschke auch.
Beide,
ne? Also
Top 20.
Eigentlich die beiden Leute, die am Ende das Finale fahren sollten. Und ich meine, ist halt Radsport, ne? Da stehen 200 Leute am Start und es kann halt nur einer gewinnen. So, die Wahrscheinlichkeit, eine Medaille zu holen bei der WM ist halt auch nicht so hoch.
Ja, und ich sau hartes Rennen, sau hart gefahren auch irgendwo mit verdientem Sieger und der 9. Platz da, also eine Top-10-Platzierung, da ist halt einfach was wert, Paul.
Ja, ich würde halt auch, also vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, wo du oft auch irgendwie dann so in den Top 10 oder Top 20 so eine wilde Durchmischung hast von Rennfahrern, die da mal einfach auch mal reinrutschen und das war's. Also die sind sonst nicht da, ne? Irgendwie auch bei World Tour-Rennen. Hast du ja dieses Jahr, wenn du schaust, die Spitzengruppe bis auf Vogelsang haben alle eine Tour-Etappe gewonnen, inklusive Alaphilippe von Raus. Also von den Top 6 hatten 5 diese eine Tour-Etappe gewonnen. dann, ich glaube, in den Top 10 waren 8 Tour-Teilnehmer. Also allein dieses Ergebnis, dies in den Top 10 zu fahren, hat eine andere Wertigkeit als vielleicht in anderen Jahren, zum Teil auch in den Top 20. Und das war ein mega schwerer Kurs. Und ich bin ja auch gerne mal kritisch gegenüber dem BDR, obwohl es halt nichts mit dem BDR zu tun, aber Simon und auch Max sind da ein super Rennen gefahren. Und ich finde, das muss man da manchmal vielleicht auch mal würdigen mit einer anderen Frage nach dem Rennen. Aber ja, klar.
Ja, aber dafür muss man es auch erstmal verstehen.
Genau. Aber wie ihr schon sagt, der Kontext, dass natürlich diesmal nur 4 Medaillen zu vergeben waren und nicht wie sonst sind es ja 12.
Ja. Yeah.
Das ist halt, oder noch mehr, wo auch Juniorinnen am Start sind. Dann, das ist halt, ja, das ist halt in keinem Verhältnis.
Auch im Frauenrennen, Liliane Lippert wird 5. in auch einem
sauschweren mega starkes Rennen gefahren.
Ja, genau. Unfassbar, noch super jung und Lisa Brennauer fährt auch noch Top 10. Und sich dann nur drüber aufzuregen, keine Medaille, da könnte ich kotzen.
Ja, aber auch so, ne, irgendwie die ganze Analyse und so, das ist mir gar nicht so fachlich genug. Ja, das ist halt,
wie du schon sagst. Fernsehgarten oder, ne? Musikantenstadel.
Und ich hab mir so gedacht, ey, was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir eine Fußball-WM hätten und weiß ich nicht, wer gerade der aktuelle Experte im ZDF ist, aber die würden das halt nur so oberflächlich analysieren und so, da würden doch die Leute auf dem Dach stehen bei den Leuten da, oder?
Ja, das Problem ist halt, dass du im Fußball hast du halt zu Hause, keine Ahnung wie viele Millionen, auch Bundestrainer sitzen oder BundestrainerInnen. Und
ja, und im Radsport nicht, oder was? Wir haben ja so einen im Podcast.
Ja, genau. Und im Radsport hast du es halt nicht und du musst dir eigentlich, musst halt anfangen, dir dein Publikum heranzuerziehen und also ich glaube, das gelingt auf allen Ebenen schon. Also ich meine, ich selbst sehe es ja bei ARD mit One, da machen sie es ja mit mir. Wir sind ja nerdiger als vielleicht im Hauptprogramm. Und ich glaube, du musst aber anfangen, dir das Publikum heranzuziehen. Weil die ganz ehrlich, die ganz normalen Zuschauer oder Hörer, die wenn du da anfangen würdest, das weiter zu oder tiefer zu behandeln, die würden das ja gar nicht checken.
Das ist ja die Frage, wie du erklärst. Ich meine, du erklärst das ja auch, was du sagst.
Ja, aber das Problem ist sicherlich
die. Wollte ich gerade sagen. Also,
ich glaube, die Eingangsfragen. Ahnung. Also, ich glaube, die Fragen.
Also, du meinst, das ist halt so grundlegend so, dass die Leute mit dem Fußball generell besser auskennen als mit dem Radsport.
Ist halt einfacher, ja, natürlich.
Sagen, klar. Oder?
Der Groß.
Aber ja, klar,
der
begeistert.
Kennen sich einfach nur mehr Leute damit aus.
Du begeisterst ja auch keine Leute mit so einer Berichterstattung, sich mehr für den Radsport zu begeistern, ja?
Nee, genau. Das ist halt so, du läufst halt im Kreis, ne?
Genau.
Wie du es durchbrichst, halt sicherlich nur mit Mut. Keine Ahnung, Mann, es ist halt irgendwie auch schwer da irgendwas, ich habe es nicht angeschaut, aber ich weiß, was ihr meint und ich meine, mit Marcel haben sie auch jemanden, der eine Expertise hat, ne? Also ich meine, der hat den Sport auf dem höchsten Level möglich gemacht und kam wie viele Tour-Etappen gewonnen, also der hatte die Expertise.
Ja, aber der könnte aber, das ja auch besser erklären, genau. Aber er wird halt nicht vom Moderator quasi
und
dazu, also, ne?
Die
also
animiert.
Dazu nicht aufgefordert.
Ja,
die Leute haben sich auch schon so eine ich weiß gar nicht, Einstellungen angeeignet, die Profis und Ex-Profis, so ein Marcel Kittel oder auch ein Jens Zemke, der im Vorfeld der WM interviewt wird, oder ein Simon Geschke, der interviewt wird, was du auch meintest, Andi, der Max Schachmann hat ja wenigstens noch so ein bisschen gegengehalten bei der Frage, aber ob die Form gefehlt hat nach der WM. Simon Geschke ist dann tatsächlich auch so ein bisschen darauf eingegangen und hat sich so gerechtfertigt, obwohl er ein super Rennen gefahren ist. Jens Zemke morgens wird direkt nach Doping gefragt, nach nichts anderem, vor dem Rennen und geht dann auch direkt, obwohl überhaupt noch nichts von diesem Akea in Anführungszeichen Skandal bewiesen ist in dem Moment, so direkt, schade jetzt wieder und ne, also die Leute haben sich auch wirklich schon so ein bisschen daran gewöhnt, mit der Presse so zu reden. Eigentlich muss man sich wieder ein bisschen mal davon emanzipieren und eigentlich sagen so, ey Leute, wir machen hier guten Sport, das ist die falsche Frage, das ist die falsche Frage.
Ich glaube, meine Formulierung war ein bisschen anders, wie die Antwort hätte aussehen sollen. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Ja, also ich glaube, dass man als Sportler und auch als sportlicher Leiter oder allgemein im Umfeld mehr Mut dazu haben muss, klare Worte zu finden und vielleicht auch zu sagen, Entschuldigung, aber die Frage ist jetzt nicht, also wie es im Fußball ja auch ist, man, da sagen ja auch Spieler und Trainer ihre Meinung und sagen, also, ey, das war eine dumme Frage, aber im Radsport ist man so, wir sind ja froh, dass Leute berichten und ist halt immer die Frage, wen kannst du jetzt einen Vorwurf machen, muss man jetzt den Interviewern Vorwurf machen.
Nee,
oder
gar keine Vorwürfe.
Aber worauf ich hinaus will, ist halt, sagt mir jetzt, die Art und Weise, wie es ZDF es macht, ist falsch, oder macht ZDF das einfach auch nur deswegen so, weil man es so gewohnt ist und weil auch die Gegenseite gar keine Gegenwehr hat. Wenn du merkst, da kommt Gegenwehr und dann Zemke würde sagen, ey, Leute, Doping, scheiß Thema, aber was soll ich denn dazu sagen? Können wir einfach über das Rennen jetzt hier reden oder über die Performance der Deutschen? Und dann vielleicht auch Simon sagt, ja, ganz ehrlich, Leute, habt ihr das Radrennen geschaut? Wir sind gut gefahren. In dem Bereich unserer Möglichkeiten sind wir ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Da war keiner von denen, war ein WM-Favorit. Auch Maximilian Schachmann, da war ein ganz, ganz kleiner Geheimfavorit, aber auch nur fürs Podium. Da ging es nie um den Sieg. Und dafür sind sie ein super Rennen gefahren. Und man muss das halt einfach auch mal in dem Kontext sehen. Aber ich finde, da müssen die Sportler und auch die sportliche Leitung müssen anfangen, da souveräner zu reagieren. Wenn du immer nur sagst, also quasi einknickst und den Leuten ja recht gibst, was du ja tust mit den Aussagen, dann lernen die es halt auch nicht. Mhm. Du musst halt das schon ein bisschen gegenkontern. Und ich habe die Interviews nicht gesehen, aber was ich jetzt von euch höre, hört sich ja halt danach an, dass man einfach nur...
Ich habe auch nicht mehr alles geguckt. Ich habe dann irgendwann auch abgeschaltet.
Ich habe die Interviews tatsächlich komplett geguckt dann nachher.
Ja, aber es war mir, also da gab es jetzt keine geile Analyse oder so, wie es halt im Fußball immer so ist. Ne? Ich gucke nach jedem Fußballspiel, gucke ich mir sowas ja gerne an. So, aber irgendwie, das fehlt halt. Klar, dafür ist vielleicht auch der Redaktionspart für den Radsport eben nicht groß genug. Ne?
Ja, aber das Rennen, das Finale, du musst einfach nur das Finale nehmen. Das war ja so komplex und interessant eigentlich, die letzten 20 Kilometer. Man hätte es irgendwie, man kann das...
Ja klar, man kann das ja super geil erklären. So,
ja, aber auch weniger als 3 Minuten.
Wird halt nicht gemacht und dann wird es halt nur gefragt, so, ja, warum habt ihr nicht gewonnen? Was soll denn das hier?
So. Habt ihr keine Medaille geholt, ja.
Aber ja, um da, keine Ahnung, okay... Aber dann, wo wir eh gerade bei Medienrand sind, habt ihr mitbekommen, was in Belgien stattfindet?
Ja, aber wirklich nur am Rande.
Unglaublich,
ne? Ja, und das ist halt auch so, also für die, die es mitbekommen
mal,
haben.
Genau.
Ja, Wout van Aert wird ja, wie wir, glaube ich, alle hier die Podcasts hören, zweites Mal Zweiter bei der WM. Und dieses Jahr bei der WM und sein Teamkollege Primoz Roglic, der ja auch Zweiter bei der Tour wird, für den er bei der Tour sehr viel gearbeitet hat, war mit in der Spitzengruppe, aber für Slowenien und halt nicht für Belgien. Und die belgischen Medien behaupten jetzt, dass Primoz quasi nicht ausreichend gearbeitet hat oder zumindest nicht in dem Maße, wie man es erwartet hätte. Genau, und jetzt gibt es ja so einen richtigen Shitstorm.
Ja gut, die haben gesagt, er hätte jetzt da sich mal revanchieren sollen an der Stelle. Aber das war ja die Aussage sogar von der Presse oder von Experten eben in Belgien.
Die waren,
wie du
mega
sagst,
sauer,
in Deutschland gibt es halt, weiß ich nicht, 1 Million Bundestrainer, gibt es ja in Belgien, gibt es ja auch, das sind ja alles Radsportexperten. Genau. So, ne? Wie wir es im Fußball haben. Und da haben der Experte im Fernsehen sagt dir halt so, ja, also wenn ich Wout van Aert wäre, würde ich keinen Meter mehr für Primoz Roglic fahren, weil der, was hat denn der jetzt bei der WM gemacht? Der hätte doch alles fahren müssen für Wout van Aert, wo du so denkst, hallo? Die fahren für zwei unterschiedliche Nationen. Das hat doch bei der WM nichts zu suchen. So.
Und man muss halt da irgendwie auch, finde ich, auch erstmal zwei unterschiedliche Nationen und dann, da ist halt wieder, ne, da sind die Belgier, glaube ich, ein Ticken zu emotional geworden. Normal sind sie sehr, sehr trocken und auch ziemlich gut in der Analyse. Aber ich glaube, da waren die so emotional, weil sie gemerkt haben, wir können nicht mehr wieder Weltmeister werden, glaube ich, seit 2012 mit Gilbert oder irgendwie so. Und du hast gemerkt, wie viel Emotion da einfach drin steckt, dass die das Rennen gar nicht analysieren. Also gar nicht,
mir fällt das Wort gar nicht ein. Ich weiß auch nicht, was du jetzt sagen willst.
Also nicht objektiv. Objektiv meine ich. Weil der Roglic war sowas von dermaßen am Limit und diese zwei Attacken, die der van Aert gefahren ist über diese kleinen Wellen, kurz vor dem Schlusskurs oder kurz vor dem Imola-Renncircuit, die haben halt die alle noch viel mehr gekillt. Und ganz ehrlich, Mann, der wird Sechster von sechs. Oder wird, wird Fünfter von fünf in dem Sprint. Der war tütend zu. Und ich weiß nicht.
Es gab ja im Nachhinein noch eine Analyse, die jetzt nicht die Belgier gemacht haben, aber die haben ja nochmal aufgeschlüsselt, wie viel Führungsarbeit die im Einzelnen gemacht haben, auch wenn die Kamera nicht drauf war. Und da hat eben Roglic genauso seinen Teil dazu beigetragen, wie alle anderen auch. Also der hatte auch seine 20% fast der Führungsarbeit oder Nachführarbeit dazu Alaphilippe. Aber ich finde das krass, dass die dann einfach auf einmal gar keine Grenzen mehr kennen und sagen, ja, nee, der Slowene muss jetzt hier für den Belgier fahren. Hm. Finde ich irgendwie grundsätzlich einfach, wie man sich das rausnehmen kann, das zu sagen, so öffentlich im Fernsehen dann so, ne? Ja, der hätte da fahren müssen. Das finde ich schon ein bisschen dreist auf jeden Fall.
Der ist Roglic jetzt schuld, dass ich meine ganze Kohle verloren habe.
Ja. Warum, auf wen hast du jetzt, du hast doch.
Auf Wout. Er hat auf Wout gesetzt.
Wir haben noch einen Außenseiter-Tipp
abgegeben. Ich habe auf diverse getippt, aber Wout hätte mir auf jeden Fall die Kohle wieder rausgeholt.
Ah, okay.
Ich habe als allererstes, als der Rennkurs so noch inoffiziell bekannt wurde, dass überhaupt die WM in Italien stattfindet, war das schon frei zu wetten und da hatte Van Aert noch eine 8er-Quote und dann habe ich da schon was drauf gesetzt.
Okay, ja, ich habe irgendwie von Anfang an nicht geglaubt, dass er gewinnt, weil ich dachte, irgendwas passiert, dass es halt nicht so ausgeht, wie alle erwartet haben.
Hat dann einfach der Stärkste gewonnen am Tag.
Alaphilippe hat ja dann so jetzt im Nachhinein auch gesagt, dass er so in der Tour schon irgendwie nach Bekanntwerden, dass es eine andere Strecke sein wird und so, immer die WM so ein bisschen im Hinterkopf hatte und eben in der letzten Tourwoche auch sich schon quasi geschont, ja, irgendwie. Dass er vielleicht nicht so erschöpft aus der Tour rausgeht, dass er dann an dem Wochenende topfit ist. Und ich finde, ist jetzt nicht mein Sympathieträger, der Typ. Ich kenne ihn halt gar nicht. Ich kenne nur so, wie er im Fernsehen rüberkommt. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Aber wenn er Rennen fährt, wie er die Rennen fährt, das macht schon Spaß anzusehen, oder? Also da dann so eine All-In-Attacke zu fahren, das machen halt auch nicht viele, ne? Die dahinter waren. Also worauf haben die gewartet? Also warum hat keiner von den anderen schon vorher versucht, einen Van Aert zu attackieren? Also klar, die konnten vielleicht auch nicht, aber so eine so all in über die Kuppe drüber oder irgendwie vorher vielleicht so einen Vogel sagen oder so. Ich weiß nicht, warum die manchmal so reserviert fahren, ne?
Aber ich glaube, dass der
Nibali hat es versucht.
Ich glaube, Van Aert war schon der Zweitstärkste in dem Rennen, Alaphilippe mit einfach der Stärkste. Mhm. Und ich glaube, die haben schon gemerkt, dass sie den. Ich meine, der konnte ja alles parieren, der konnte auch in dem Moment, als Alaphilippe ging, ja auch, das hat einfach nicht ganz gereicht, aber auch selbst da war der ja mega stark. Also ich glaube, also es ist halt auch so im Nachhinein, finde ich auch dann die Reaktion der Belgier auch in dem Sinne nicht richtig, weil du hast halt gesehen, dass der stärkste Mann einfach gewonnen hat. Ist nicht so, der ist nicht irgendwie in der Flachen weggefahren, nicht bergunter durch Taktik, sondern der hat halt die Beine und hat sich dann vorne halten können. Ne? Also das war ja einfach, was der gemacht hat, war mega stark. Und dann hat er natürlich auch den Thomas Vöckler raushängen lassen. Hat er noch ein bisschen was gelernt von dem neuen Nationaltrainer der Franzosen und seine Grimassen da gemacht und nach der Zeit geschrien. Was ich dann auch krass finde bei der WM, dass der einfach gar keinen Plan hat, wie viel Vorsprung ist. Ist eigentlich auch unglaublich. Und ich meine, ist glaube ich da irgendwie in dem Sinne schon ein würdiger Weltmeister. Der wird uns, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht mein favorisierter Fahrer, weil er ein bisschen over the top ist manchmal, aber so für die Public ist er, glaube ich, ganz gut. So.
Ist schon in Ordnung. Ja dann, ich gebe dir eine gute Überleitungsvorlage. Dritter wird Mark Hirschi. Das war auch, hat auch keiner mitgerechnet, auf jeden Fall. Krasser Typ, ja. Ist auf jeden Fall
Ich habe drauf gewettet.
Ein paar Leute haben auf jeden Fall dieses Jahr ihr Jahr.
Also ich habe auf Hirschi gewettet, von daher bin ich davon ausgegangen, dass er auf Podium fährt, aber ist einfach, Alter, ein krasser Typ. Man, heute noch Flash Ballon gewonnen.
Also ja, jetzt habe ich es auch definitiv dann endgültig gerafft.
Dass er gut ist.
Dass er gut ist, ja.
Nach 2 Tour-Etappensiegen tritt er bei der WM und Flash Ballon. Kann man schon mal.
Aber ich muss sagen, Flash Ballon ist das langweiligste Rennen aller Zeiten.
Ja, also, die können mit dem Kurs
das
machen,
ein Rennen,
was sie
wollen. Das entscheidet sich auf den 100. Auf den letzten 100 Metern.
Ja, ne? Dafür ist aber der coolste letzte Kilometer, finde ich. Also,
nee.
Doch. Nee.
Das auch nicht. Also normalerweise hat er auch jahrelang immer der gleiche geworden.
Das stimmt.
Und eigentlich wahrscheinlich, was denkt ihr, warum Alaphilippe nicht gefahren ist?
Wegen WM-Party.
Meinst du? Ja, komm, das wäre jetzt, das ist doch Quatsch.
Weshalb
oder? Er hat jetzt keinen Bock mehr, oder? Er ist jetzt genug Rennen gefahren.
Ja, vielleicht
macht jetzt erstmal Pause.
Ich meine, keine Ahnung, vielleicht auch einfach zu breit, ne?
Jetzt ist Weltmeister geworden.
Nach dem Rennen gehst du ja auch nicht direkt ins Bett und so. Jetzt Tour
der
vorher.
Der wird aber nötig, ne?
Ja, eben.
Ja, ist er doch, weiß eine Woche.
Ist doch auch ja, menschlich genau. und sympathisch, ja, der sich ist, mal zurückzulehnen, halt, also, nachdem man einen Weltmeistertitel jetzt gewonnen hat.
Ja, ey, aber ehrlich, genau das, was Paul jetzt gesagt hat, das kam jetzt schon so, das haben ja auch Journalisten direkt so aufgenommen, ne? Er kommt nicht, weil er hat hier eine Party gefeiert oder so.
Stau, wie man das war gerade.
Selbst wenn.
Junge, ja. Wir sind der Besenwagen, jetzt fängst du auch schon so an, das hier alles ernst zu nehmen, was wir sagen, Mann. Natürlich ist er breit. Also.
Ja, also ich denke mal, keine Ahnung, wenn er jetzt einen Platten gefahren hätte irgendwie und wäre im Finale nicht dabei gewesen, wäre er mit Sicherheit vielleicht verloren gefahren. So,
aber ich meine,
so.
der hat wahrscheinlich Lefebvre jetzt dreimal am Tag angerufen und gefragt, ob er stolz auf ihn ist, aber sonst, klar, ist der müde halt. Was auch normal ist. Ja.
Lefebvre aber hat ja, Hirschi hat auf jeden Fall auch einen Lauf, ne? Ich bin mal gespannt, was ich weiß auch nicht, was er noch jetzt so groß auf dem Plan hat. Wird wahrscheinlich auch noch Lüttich jetzt am Wochenende.
Ja, das Geile
haben sie jetzt abgesagt.
Bei diesen jungen Fahrern ist ja so, das ist halt auch alles irgendwie neu für die, ne? Der hat das halt noch nicht gewonnen oder da auf dem Podium gestanden. Da macht's nichts, dass es jetzt irgendwie alles in einer Woche oder in zwei Wochen kommt. Der hat da richtig Bock. Der hat Form und hat Bock.
Ja, okay. Aber irgendwie, ich find's schon krass gerade, dass so alles hintereinander kommt und so, ne? Da ist echt, ist schon hart. Ist schon eine ähnliche Woche jetzt hier für die gewesen.
Ja, habt ihr.
Paul. Was ich krass finde, also keine Ahnung, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber was ich krass finde, dass der immer dieses krasse Aero-Rad fährt von Cervelo, auch immer mit hohen Laufrädern, heute ja auch wieder, und also das Setup, mit dem er fährt und dann zum Beispiel einen, wie heißt der Däne, Krag Andersen. Der fährt dann halt irgendwie der fährt immer mit Berg-Setup. Also, der fährt immer das Rad mit normalen Bremsen noch und irgendwie die leichte Variante mit flachen Felgen, so ungefähr. Fand ich heute auch wieder interessant, wo man normalerweise irgendwie auf dem Rad umsteckt, was so leicht ist wie möglich, ballert der halt das volle Aero-Setup da hoch.
Der ist wahrscheinlich so klein auch, dass das vom Gewicht her gar nicht anders geht, ne?
Aber ich fand es halt auch interessant. Also das ist halt für mich auch so, keine Ahnung, so eine Technik.
Ja, habe ich mir aber auch schon ein paar Mal gedacht. Ja. Ein Aero-Rad fährt schon anders und ich glaube auch, dass tendenziell das andere, dieses R5 oder was die da fahren von Cervelo, da bergauf besser zu fahren wäre. So, ne? Aber höre ich immer, auch bei den Bergetappen-Touren und so, immer das Aero-Rad gefahren, aber vielleicht mag er es einfach, ne? Und es funktioniert für ihn ja auch.
Ja. Keine Ahnung, hab ich noch nicht. Er sitzt ja gut auf dem Rad drauf, ne? Wenn du ein bisschen längeren Oberkörper hast. Andi, du weißt das ja, dass die S5-Teile ein bisschen länger sind.
Da haben sie ja. Das ist ja schon wieder das neueste Ding.
Ich glaube nicht, dass sie die GU verändert haben, ehrlich gesagt. Ich bin schon wieder fast vom Glauben abgefallen heute. Ich habe das Rennen auch live geguckt. Und Quickstep hat wieder so einen neuen jungen Belgier ausgegraben, der aussieht, als wäre er 12 und fährt wie ein Motorrad. Der wird auf den letzten 20 Kilometern fährt das Feld schon fast voll und Uran attackiert am vorletzten Berg nochmal und niemand kann die Lücke schließen. Der fährt einfach mit 60 Kilo im Flachen wie ein D-Zug.
Ja, und flach ist ja nix, ne?
Ja, nee, auch bergab und so, ne? Das ist jetzt auf jeden Fall sah nicht so aus wie sein Terrain und die können die Lücke nicht schließen, wenn der sich nicht in der letzten Kurve da in der Abfahrt abgelegt hätte. Wäre wahrscheinlich ja, nicht als gemerkt, erster oben angekommen, so, ne? Aber
der war auch schon so breit, ne?
Der wird sich auch denken, scheiße. Der wäre auf jeden Fall.
Aber er hat es gesagt im Interview. Also er meinte, wenn er nicht gestürzt wäre, hätte er gewonnen.
Ja?
Aber
ey, der ist so gefahren, der ist nicht langsamer geworden.
Selbst wenn er die ja, aber sehr, ja gut.
Wie Remco.
Ist ja auch voll gefahren.
Aber und, relativ lange voll. Also.
Ja, natürlich. Ist ja auch kein Problem. Aber wenn es dann in den Berg reingeht und du kommst da halt schon mit Laktat in den Ohren da unten rein, dann hätten, glaube ich, auch die 40 Sekunden auf keinen Fall gereicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber es wäre nochmal noch spannend geworden.
Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt genau ist. Auf jeden Fall hatte man den nachher noch im Bild.
U15.
Und so sah er ungefähr aus, ne?
Mauri. Und
auf jeden Fall krass.
Mauri van Zevenand.
Ja.
Mal gucken, was der noch so reißt in Zukunft. Ja, auf unser Drängen nochmal hat sich dann auch Ineos jetzt endlich bereit erklärt, Tom Pidcock doch unter Vertrag zu nehmen. Was schon von Nachwuchstalenten haben.
Der auch bei der WM bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch, da sah es also aus, ob er sogar vielleicht im Finale eine Rolle spielen könnte. Aber ich meine, war vielleicht dann doch ein bisschen zu lang noch für seine Vorbereitung auch. Ja, der ist wahrscheinlich noch nie so ein langes Rennen gefahren.
Ich fand es schon krass, dass die Briten den
auch als, nicht ansatzweise so ein langes Rennen
als gefahren. Kapitän direkt da mit hingenommen haben, ne? Und auch schon.
Ja, aber wen sonst?
Ja, gut. Ja, aber ich glaube, da ist auch so ein kleiner Masterplan dahinter, ne? Für die nächsten Jahre. Die haben ja schon extrem auf ihn gebaut. Und auch Luke Rowe, ey, wie stark der schon wieder war seit der Tour, man leckt mich am Arsch, ey. Das war nämlich der alte Luke Rowe, wie man ihn kennt aus den letzten Jahren. Der ist da zum Teil auch mit über die Wellen rübergefahren, über die Berge. Mega starkes Rennen. Aber ich fand jetzt, also ich hätte auch gehofft, dass Pidcock ein bisschen länger durchhält, weil ich auch auf ihn gewettet hatte. Aber ich finde trotzdem, also ich meine, für das Alter und mit den Rennen, die er bis jetzt gefahren ist, den kannst du ja nicht mit Hirschi vergleichen, ne? Der gerade aus einer Tour kommt und irgendwie im zweiten Jahr in der World Tour ist.
Finde ich Baby Giro ist ja gefahren, aber was die längste Etappe beim Baby Giro, wie lang ist denn die? 160
ja.
oder so?
Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, genau, aber keine 250. Ja. Und von daher fand ich schon gut und ich finde es auch gut, dass so eine Nation dann so eine Wege geht. Mhm. Vor allem finde ich es gut, dass überhaupt Nationen bei der WM U23-Fahrer haben starten lassen. Das fand ich auch schön, dass das dann auch doch einige gemacht haben. Ja.
Ja. Ja, gerade wenn du so eine Strecke hast, die nicht, wo du vielleicht gar nicht genügend Leute eigentlich zusammenbekommst, aber es bietet sich einer aus den Nachwuchsklassen an. Habe ich mich auch gefragt, warum das denn keine Option beim BDR gewesen ist, zum Beispiel. Ne? Aber hier nochmal zu Luke Rowe, wo du meinst, so, das ist der jetzt, wie man ihn kennt und so. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Story kennt, dass er sich ja so krass das Bein gebrochen hat, ne?
Ja, das weiß ich, ja.
Und der ist beim Junggesellenabschied, glaube ich, von seinem Bruder, ist irgendwie beim Rafting von irgendeinem Felsen ins Wasser gesprungen und das war dann doch nicht so tief, wie man es gedacht hatte. Und dann hat er sich da so einen krassen Trümmerbruch auch, ne? Das ganze Bein irgendwie 24 Brüche oder so, also wirklich unfassbar oft gebrochen. Ich dachte auch nicht mehr, dass der sich davon nochmal so erholt.
Ja, aber der war auf jeden Fall auch mega stark, so als Helfer, ja.
Ja. Vielleicht ist er auch über so einen Stern gefahren von Mario Kart wie Filippo Ganna im Zeitfahren. War dann im Straßenrennen wahrscheinlich noch vakant, der Stern. Fand ich geil, okay, dass er gewonnen hat auf jeden Fall. War ein bisschen absehbar, aber das finde ich ein guter Zeitfahrweltmeister.
Ey Mann, und Alter, der hat bei der Wende, wo nur Gegenwind war, was hat der für einen Schnitt gehabt? 49 oder sowas? Oder 48? Und dann 53er Schnitt, ey. Und das war halt richtig Wind, ne? Und die sind ja zurück, sind die wohl auch irgendwie 75 gefahren, eine ziemliche Zeit lang. Und dann auch ja, ein geilen Lenker,
den er da drauf hatte. Max Walscheid, der hatte ja schon über einen 55er Schnitt auf dem Rückweg, ne? Der war ja auf dem Rückweg auf jeden Fall einer der schnellsten.
Die schnellsten hatten, glaube ich, 57er Schnitt oder so.
Ja, das ist einfach so krass.
Brutal, ne? Haben wir das Bild hier in der Gruppe gehabt? Wo, also sein Aufbau vom Lenker, der ist auch so krass, ne? Wie die da mittlerweile so, ich meine, fährt ja eigentlich von den Top-Zeitfahrern, hat ja jeder so einen 3D-gedruckten Auflieger mittlerweile.
Ja, ne? Genau, ja. Also es ist halt, bei ihm ist er extrem, dadurch ist er von diesem, unten von dem Basebar, diese krasse Verlängerung, die da oben schon weg, also gerade vorne weg geht und dann, oder hoch gerade so. Und dann, ja, ich meine, nutzt er jetzt halt auch jede Tricks, ne, um diese 10 cm Überhöhung von Mitte Pad bis Ende Extensions irgendwie einzuhalten.
Weil da gibt es noch so krasse Regeln.
Ich
das mittlerweile so.
Ja, das ist immer noch so. Bei der deutschen Meisterschaft testen sie es nicht. Also für alle da draußen, ihr könntet da ein bisschen cheaten. Aber bei der WM wird das schon getestet. Ja,
auch handgestoppt.
Ja. Ey, und mit Kopfrechnungen dann ausgerechnet. Aber ich finde es krass und geil.
Ich bin gespannt, wenn diese 3D-Cockpits auch endlich im Trekking-Bike-Bereich ankommen. Ich habe letztens mal zum ersten Mal im Leben so einen Trekking-Radfahrer, es gibt ja so einige, die haben so ein Aero-Cockpit vorne drauf, ne? Wo ich dann immer denke, so, Leute, what the fuck?
Das macht Sinn.
Was macht ihr da? Dann sagen die Leute immer, ja, aber das ist bequemer, wenn du dich da drauflegst. Aber dann sage ich immer, ich habe auch noch nie einen darauf fahren sehen. Die kommen mir immer mit dem Trekkingbike entgegen, mit so einem Aero-Dings.
Doch.
Habe ich jetzt auch zum ersten Mal, letzte Woche habe ich einen
im Aero Morten fährt das.
Aufliegen.
Nee, Lackland,
das
ist ja
Lackland? Was anderes, als wenn das so ein Opa hat, wo das Aero-Cockpit 10 cm, 15 cm höher ist als der Sattel.
Ja. Ja, stimmt, hier so Ultradistanzen, die haben das auch öfter mal drauf, noch so ein Auflieger, ne? Ist ja auch ein bisschen bequemer, wenn du halt lange fährst, aber für die meisten Leute sollte der normale Lenker
ich
reichen.
Ich rede jetzt eher von so 5 Kilometer Pendeloppers.
Aber wie hieß denn mal der Typ, den ich hier euch geschickt habe, der jetzt den Triathlon einmal um die Welt macht?
Richard.
Das war brutal, ne? Ich habe irgendwas, ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe deutsche Radsportmedien gelesen und da habe ich das gefunden.
Jonas Deichmann.
Jonas Deichmann, der fährt jetzt bis, wohin fährt er nochmal mit dem Rad? Irgendwie Kroatien oder so? Fährt er erstmal los, ne?
Ich habe die Strecke habe ich nicht so richtig gerafft.
Er fährt, glaube ich, er schwimmt, glaube ich, an Montenegro vorbei. da baut er dann alles auf dem Floß und zieht das hinter sich her. Also er hat auch seinen ganzen Krempel immer dabei.
Das,
so, ich weiß nicht,
das
wie er macht,
ich,
wenn er läuft
und so. Das fand ich
so
krass, du hast das geschickt und ich dachte erstmal, du willst wieder irgendwas verarschen. Aber dann habe ich es so gelesen und war das so richtig, okay, der macht einen Triathlon um die Welt, komplett unsupported, um halt einen geringen CO2-Fußabdruck dafür quasi ein Statement zu machen. Und als ich dann weitergelesen habe, der läuft irgendwie 5000 Kilometer, fährt, was weiß ich, 30.000 oder 20.000 Kilometer Rad und schwimmt noch keine Ahnung wie viel und nimmt alles mit, immer. Und muss noch irgendwo, muss er noch ein Segelboot finden, weil er dann trampt quasi, eine gewisse Strecke
lang. Ja, irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war.
Krasser Typ auf jeden Fall.
Ja, auch 12 Monate, ne? Ja. Ich glaube, dann auf dem Rückweg kommt er irgendwie in Portugal an oder so und fährt dann nochmal von Portugal wieder nach München mit dem Rad, das letzte Stück.
Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ist vielleicht ein bisschen überambitioniert, mal sehen, ob er das durchhält, aber dann habe ich weitergelesen und dann kam raus, dass er eigentlich auch schon relativ erfahren in der ganzen Nummer ist. Er hat irgendwie schon einen Rekord oder auf jeden Fall die 3 Langdistanz-Freak-Distanzen absolviert, nämlich vom Nordkap nach Südafrika, von Portugal nach Vladivostok und das dritte habe ich, Panamerikaner, von Alaska nach Südamerika. Und okay, dann habe ich gedacht, alles klar, du weißt, was du tust.
Da muss man schon richtig Bock haben, auf jeden Fall.
Der hat richtig Bock.
Endlich mal einer. Endlich mal einer, der es nicht nur sagt, sondern der auch wirklich Bock hat.
Ey, aber da muss man doch todesfit sein.
Nee, gar nicht.
Nee, also kannst du eigentlich morgen losfahren.
Nein, ich meine das jetzt gerade ernst. Ich würde so einen Typen gerne mal testen. Ich würde gerne mal wissen, was er für so Aufbaurate hat oder auch irgendwie so eine, wie gut der Stoffwechsel
ist. Was meinst du jetzt wie mit Aufbaurate, wie schnell er sein Zelt abends aufbaut oder was?
Ja, genau das. Genau. Und dann, wie viel Laktat er danach an den Armen hat. Nee, aber ich finde das
nach der Nummer musst du den testen. Das wird spannend.
Gut. Heute ist ja Mittwoch und heute kurz vor Sendungsbeginn, quasi vor Sendungsaufzeichnung, ist quasi Twitter explodiert.
Das Thema ist aus mehreren Dimensionen interessant, finde ich auch. Paul, jetzt erstmal zur ersten.
Und zwar der werte Quinn Simmons, aktueller Junioren-Straßenweltmeister, mittlerweile bei Trek Segafredo, World Tour Profi, Amerikaner und offensichtlich großer Trump-Supporter und somit Supporter eines so leicht rechtsdenkenden Menschen. Genau, auf jeden Fall hat der sich heute dazu geoutet und ein riesen Shitstorm ist auf ihn losgebrochen. Er hat jetzt, glaube ich, erstmal alle irgendwie blockiert, die auch irgendwas mit Radsportjournalismus zu tun haben, obwohl sie ihm gar nichts getan haben, keine Frage gestellt haben. Und gerade geht es da heiß her. Das Thema kann sicherlich Basti irgendwie gleich nochmal auffassen. Aber was ich eigentlich an der ganzen Sache gut finde, ist, dass jetzt in dem Fall der Sport einen nicht mehr davor beschützt, sich nicht politisch äußern zu müssen. Weil es ist ja sonst mal so die Devise, Sportler sollen Sport machen und sich aus der Politik heraushalten und neutral sein. Und ich finde, das ist halt gerade in der jetzigen Zeit auf jeden Fall nicht gegeben. Da kann man jetzt nach Amerika blicken mit dem, was da die Tomate mit dem Toupet abzieht. Aber das Gleiche ist ja auch genauso bei uns in Deutschland mit der rechten Partei, die im Bundestag sitzt. Und ich finde, da sollte man sich auch als Sportler irgendwo klar positionieren. Man kann unpolitisch sein, das ist gar kein Problem. Aber wenn man eine politische Meinung hat, dann sollte man die auch vertreten. Auch gerade, wenn man Sportler ist, wo man da irgendwie in der Vorbildfunktion ist und vielleicht auch andere Menschen dazu ermutigt, offener seine Meinung zu sagen. Klar, die Meinung kann dann auch in eine ganz andere Richtung tendieren.
Ich wollte gerade sagen, was machst du, wenn du so eine Meinung hast wie Quinn?
Ja, okay, gut, dann musst du damit leben, dass du einen Shitstorm abbekommst. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob der überhaupt reflektiert, wen er das supportet und ob er diese Reife überhaupt schon besitzt, zu merken, was da eigentlich in seinem Land passiert. Chloe Daigand, muss man sagen, die letztjährige Cypher-Weltmeisterin bei den Frauen, ist auch Trump-Supporterin, die unter anderem aber auch schon Tweets geliked hat, die sehr rassistisch sind, wie man jetzt auf Twitter auch nachverfolgen kann. Ich finde das alles sehr krass. Klar, ey, es gibt linke, rechte Positionen, Mitte, wie auch immer, ne, konservativ und was weiß ich. Aber ich finde, man kann es nicht mehr begründen, dass man so denkt, wie ein Trump denkt, wie eine AfD denkt. Und das, also ich finde, man kann sich auch nicht schönreden als Mensch, wenn man solche Parteien supportet oder solche Menschen. Also nicht, wenn man selbst ein Mensch ist. Wenn du ein Unmensch bist, eine Menschenverachtung hast und eigentlich dir selbst und am nächsten bist, dann kann ich es irgendwo nachvollziehen. Und nicht nachvollziehen, aber dann, okay, gut, dann geh in den Wald, bau dir eine Hütte und lebe da allein. Aber sobald du mit anderen Menschen zusammenlebst in dieser globalen Welt, funktioniert das halt in meinen Augen nicht mehr.
Gerade der Sport steht halt auch irgendwie so für Diversität und ich fand zum Beispiel die Aktion von Ineos gut während der Tour, dass sie dann angefangen haben, hier diese Masken mit Anti-Racism Aufdruck zu tragen. Kam so ein bisschen, nachdem Wigo das in seinem Podcast gefordert hat. Ich denke tatsächlich, dass sie es auch deswegen gemacht haben, weil er das glasklar gefordert hat. Und ist auch definitiv eine richtige Entscheidung und eine richtige Maßnahme, sowas. Und gerade wenn du in einem Sport bist, wo du weltweit aktiv bist, weiß ich nicht, genau, wie du schon sagst, hast du eine Vorbildfunktion und dann, ja, ist dann halt so ein bisschen auch Selbstreflexion zu wissen, wann bin ich vielleicht lieber mal ruhig.
Ich bin gespannt, wie das Team damit jetzt umgeht.
Jetzt kommen wir nämlich zur nächsten Dimension, sorry, dass ich hier nochmal ins Wort falle, aber ich übergebe es dir sofort wieder. Die nächste Dimension ist nämlich Marketing, Management, Marktwert. Jetzt zu dir.
Ja, und Trek hat ja schon ein anderes Problem, ne? Dass die.
Ja, die sind ja Polizeisponsor in den USA.
Genau, das ist die Polizeisponsor mit Polizeirädern.
Gut. So. Das ist ja jetzt erstmal. Das ist jetzt zum Problem geworden. Das ist ja nicht erstmal das Problem, dass die sagen: Okay, irgendwie, keine Ahnung, wir statten die Polizei aus oder die Polizei kann unsere Räder billiger kaufen oder was auch immer da der Deal ist. Ist ja nochmal davon losgelöst. Aber. Wie du schon sagst, das macht es jetzt auch noch, oder ich will einfach jetzt mal wissen, wie Track dazu steht. Das wäre jetzt natürlich auch, ich denke, die werden eher gar nicht so dagegen sein, weil ich meine, es ist ein US-Unternehmen. Oder, also ich frage mich jetzt auch einfach, ob es eins der Unternehmen ist, die sich klar positionieren oder die sagen, okay, wir versuchen da neutral zu bleiben, weil wir uns nicht die Trump-Supporter als Kunden vergrauen wollen. Und da finde ich, müsste man halt einfach mal ein Statement setzen, so einfach ja oder nein, ne? So dieses neutral bleiben, das ist ja nicht weniger, oder das finde ich nicht besser als eine Seite zu wählen. Mhm. Und dann wiederum ja auch das Team, was ja dann aber auch gegebenenfalls mit Track in einem Gewissenskonflikt oder in einem Interessenskonflikt steht, so, ne? Ich habe nur ein Statement vom Team gelesen, die einfach nur meinten, so ja, okay, wir distanzieren uns von den Meinungen irgendwie unserer Sportler, keine Ahnung, wir werden mit dem Sportler jetzt mal hier in Dialog gehen und ihm mal so ein Medientraining geben oder sowas. Das war bis jetzt, was ich gelesen habe. Ich denke mal, das war ganz am Anfang. Mittlerweile hat sich das so aufgeladen, das Thema. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch ein Statement kommen. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht.
Ja.
Also ich würde ihn jetzt einfach rausschmeißen.
Ja, sorry. Ich auch. Es ist halt, also wir haben nicht mehr die Zeit, wo man einfach zugucken kann und es versucht, irgendwie im Sande verlaufen zu lassen. Zum Glück sind wir alle sensibler, was das Thema angeht. Und eigentlich bin ich der Meinung, selbst unpolitische Menschen müssen irgendwo eine Meinung dazu haben. Entweder man ist rechts, man ist neutral oder man bewegt sich links. Man kann auch einfach in der Mitte sein. Ja, also man kann es auch einfach konservativ in der Mitte sein. Das ist ja auch alles cool. Aber ich finde, man muss sich in der Lage sein, klar zu positionieren, auch unpolitische Menschen. Entweder du bist menschenverachtend, bist ein Rassist oder du bist es nicht. Es gibt da nichts dazwischen. Entweder du bist Rassist oder du bist es nicht. Und das muss man sich auch mal deutlich machen. Das müssen sich auch viele selber, glaube ich, mal fragen. Und ich für mich persönlich habe auch keinen Bock. Ich meine, auch als Fahrer habe ich da immer schon irgendwie eine offene Position vertreten, wenn ich gefragt wurde, sich da zurückhalten zu müssen. Auch das Teams das früher ja auch verlangt haben, dass du dich politisch nicht äußerst, ja, und auch in gewissen Bereichen man es einfach nicht macht. Die Zeiten sind einfach vorbei, weil einfach gerade so ein Umschwung passiert in der Gesellschaft, den gerade wir, die in der Öffentlichkeit stehen, auch mit einem Besenwagen hier, wir stehen ganz klar für was, ja. Wir sind ganz klar definitiv nicht im rechten Spektrum zuzuordnen und sind ganz klar, ich denke, dass ich für uns alle sprechen kann, gegen diese eine Partei, ja, und auch gegen deren Supporter. Und ich finde, man muss solche Dinge mittlerweile auch klar kommunizieren. Und wenn man dadurch vielleicht 5 Fahrräder weniger verkauft, ja, ich glaube, dass du eventuell sogar 5 Fahrräder mehr verkaufst, auch als Track, weil du Sympathien auf deine Seite bekommst, wenn du signalisierst, okay, wir haben einen klaren Standpunkt, wir supporten die richtige Seite, die menschliche Seite. Ich glaube, dann gewinnst du aber auch Customer und du verlierst nicht nur welche. Von daher, Unternehmen oder Teams oder wer auch immer müssen die Angst verlieren, sich politisch zu äußern, einfach. Und eine Meinung zu vertreten.
Stimmt schon. Ja. Da finde ich, ist jetzt so die Zeit, sich zu positionieren. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das auch beim Namen nennen dürfen, das Ganze. Also, wir sind auf jeden Fall gegen die AfD und
klar dürfen
jeder, der mit dieser Partei irgendwie sympathisiert oder die sogar noch unterstützt, der kann hier an der Stelle spätestens abschalten und sich einen anderen Podcast suchen. Und auf die Leute kann man auf jeden Fall gerne verzichten. Nicht nur als Hörer, sondern auch in der Gesellschaft.
Und übrigens, heute ist Mittwoch, am Montag, aber ich glaube ProSieben war das, gab es einen sehr guten Beitrag von einem Journalisten, wo Mitschnitte waren von einem AfD-Politiker, der rechtsextreme Dinge gesagt hat und mittlerweile aus der Partei auch ausgeschlossen wurde, glaube ich. Und das zeigt auch wieder, dass diese Partei nicht eine Alternative ist, sondern die will nur Schlechtes für Deutschland, die will eine Ausnahmesituation, um gewisse Ziele zu erreichen. Und wie Andreas das, oder wie du gerade schon gesagt hast, jeder, der diese Partei unterstützt, darf gerne ausschalten und mit denen wollen wir einfach nichts zu tun haben.
Ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen leise war. Ich habe mir so ein bisschen nochmal über ein anderes Thema in dem Thema Gedanken gemacht, nämlich dass Chloe Daigert wohl, habe ich einen Tweet gelesen, aus einer ultra-konservativ-katholischen Gegend aus den Staaten kommt und Trump sich ja auch jetzt über Jahre schon so als quasi Verlängerung des Willens Gottes stilisiert und so und ja, weiß ich nicht, religiöse Menschen hab ich auch noch nie verstanden, aber weiß ich nicht, ob sie jetzt da vielleicht aus dieser Richtung da kommt und dann vielleicht nicht irgendwie Menschen verachtend oder Rassismus, aber ja.
Ja gut, da gebe ich dir recht, du kannst aus dem konservativen Spektrum kommen und auch sehr religiös und dadurch einen Republikaner wählen und dann ist es erstmal fast egal, wer es ist, solange es kein Demokrat ist, in dem Fall. Aber du, nehmen wir jetzt Twitter, wenn du Dinge likest, die rassistisch sind, vielleicht auch versteckt rassistisch, in dem Moment tust du etwas aktiv. Das heißt, du vertrittst nicht irgendwie nur vielleicht eine Grundhaltung oder folgst nicht einer Religion, weil du so aufgewachsen bist, sondern aktiv drückst du einen Like-Button für etwas, was nicht vertretbar ist. Und in dem Moment entscheidest du dich ja bewusst dafür. Und das ist nicht mehr entschuldbar.
Definitiv. Ja, bin ich voll also, bei dir.
Ja, falls Red Bull jetzt an der Stelle hier Stellung beziehen will, wir könnten noch Werbung für euch machen.
Besenwagen, der Polit-Podcast.
Genau, wir haben nicht keinen 8000 Watt Kaffee, sondern wir könnten ein bisschen Red Bull Werbung machen. Ja.
Schwenk zur Bing Bang Tour.
Apropos, da war ja noch was.
Die haben nämlich heute auch Zeit zum Kaffee trinken gehabt.
Jo, ja, genau, stimmt.
Gute Überleitung, Staubi, richtig gut.
Grundsätzlich habe ich Basti
hatte heute eine neue Entdeckung gemacht, Paul. Und hat mir eine Story von Heino Hausklar geschickt, wie er mit dem Hochdruckreiniger seine Schuhe und auch noch so seine Beine und Hose und Socken sauber macht. Und meinte so, Heino, bester Mann. Und dann habe ich ihm nur gesagt, das ist jetzt keine neue Erfindung von Heino, sondern, keine Ahnung, das machst du.
Also, das machen Crossfahrer seit Jahrhunderten.
Ja, stimmt, die Crossfahrer haben es erfunden.
Ich habe das auch schon mal gemacht im Leben, aber Heinrich Hausler halt einfach absolut immun gegen Wettereinflüsse
gegen alles.
Für mich, ja.
Ja, aber so kalt war es in Belgien auch nicht, ne? Der ist kurz gefahren auf jeden Fall im Training.
Ja, gut, das heißt,
der ist bei der Bing Bang Tour. Da wurde heute die zweite Etappe wegen verschärfter Corona-Maßnahmen in den Niederlanden abgesagt. Und die hatten einen unerwarteten Ruhetag auf jeden Fall und sind dann trotzdem bei nicht so geilem Wetter Rad gefahren.
Geht's morgen weiter?
Zeitfahren 8 Kilometer.
Ja, mehr. Die haben wirklich über Nacht jetzt hier so einen Plan B ausgegraben. Machen dann nochmal ein Zeitfahren irgendwann. Ich glaube morgen, ne? Morgen. Zeitfahren. Und die Etappe am Freitag ist irgendwie geändert. Und haben irgendwie jetzt dann noch eine Alternative gefunden. Anders als Amstel Gold Race. Das ist jetzt komplett abgesagt. Ich meine, da kannst du auch nicht so viel anders fahren. Es gab irgendwie eine Idee, irgendwie einen Rundkurs zu fahren. Aber dann haben wir irgendwie die Veranstalter sich dagegen entschieden und gesagt, wir sagen es dieses Jahr dann doch ab. Schade eigentlich, aber ich denke mal, wird das ein oder andere Rennen vielleicht noch folgen dieses Jahr, was eigentlich stattfinden sollte. Hoffen wir mal, dass möglichst viel noch stattfindet. Ich habe schon noch Bock jetzt auf die ganzen Klassiker, muss ich sagen.
Ja, ich habe einfach, der erste Gedanke, der mir kam, als ich die erste Etappe geguckt habe, war, das ist ja mal, man ist es halt zu dem Jahreszeitpunkt überhaupt nicht gewohnt, aber das ist mal völlig anderes Radrennen ist als das, was man bis jetzt so gesehen hat. Die ganze Zeit ging es irgendwie einen Berg hoch oder wellig und dann fahren die da in Belgien top eben und attackieren sich gegenseitig und ja, vor allem.
Jetzt kommen wieder die Männer, die richtigen Männerrennen.
Vor allem, da hab ich mir gedacht, wir gucken ja alle wahrscheinlich, also wir drei gucken viel auf Pro Cycling Stats, irgendwelche Statistiken an, kann man auch eben nur empfehlen. Und da dachte ich mir, ey, das ist, muss doch das Rennen mit dem höchsten Durchschnittsgewicht der Fahrer sein. Weil ich, einfach vorne direkt in dem Moment ist, Burgi ist vorne gefahren, Guillaume van Kersbrück, Sibi und Nils waren so in der ersten und zweiten Reihe. Da dachte ich mir, ey, eine sportliche Leiter bis Bing Bang Tour kannst du vielleicht einfach deine 8 oder 7 schwersten Fahrer hinschicken und hast ein einsatzfähiges Team.
Ja, wie ich schon sage, ne, da sind jetzt endlich wieder die Männerrennen am Start. Ja, ist halt was ganz anderes, ne? Bei einer Tour geht ja gerade auch so ich finde die Fahrer, die jetzt so durchkommen, ich habe mich da letztens auch mit Rolf Aldag drüber unterhalten, zufällig, der auch sagte so, dass der Trend schon dahin geht, dass die Fahrer immer leichter werden, also insgesamt, weil du eben, wie wir es eben schon mal am Anfang vom Podcast hatten wir das Thema schon mal so angeschnitten, die maximale Sauerstoffaufnahme eben in Relation auch mit dem Körpergewicht steht und ich glaube, dass man irgendwann halt nicht mehr atmen kann, aber es irgendwann schwieriger wird, eine höhere Körpermasse zu versorgen und da sieht man schon auf jeden Fall einen Trend, so die Typen, die es auch früher wahrscheinlich auch nur mit EPO geschafft haben, weit über 70 Kilo gewogen haben und eine Tour de France gewonnen haben, irgendwie, die wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Und auch wahrscheinlich keinen Fahrer mehr, der überhaupt über 70 Kilo wiegt. Das wird wahrscheinlich die Ausnahme sein. Und man sieht es ja auch jetzt schon, ne? Wenn man sich so die Tour anguckt. Ich habe Van Aert, ich weiß nicht, wie schwer der aktuell ist. Der wird wahrscheinlich knapp über 70 sein aktuell. Das ist so der Einzige, glaube ich, noch in der Kategorie. Ist eben die Ausnahme auch. Alle anderen bewegen sich schon so auf jeden Fall im unteren 60er-Bereich.
Ich finde ja fast sogar, dass Pogacar.
Da gibt es eben dann noch so die Rennen, wie du jetzt gerade gesagt hast, hier Bing Bang, und wo es halt doch eher flach ist, dann zählt dann halt nicht, dann zählt dann doch noch irgendwo auch die absoluten Watts, ne, zählen dann da. Aber ich glaube, die werden es halt insgesamt immer schwerer haben in den nächsten Jahren im Radsport.
Ja, ist so.
Was wolltest du sagen? Also nur, das wolltest du haben als neue Statistik. Gibt es bestimmt auch die Statistik.
Ja, welches Rennen, wie ist das Durchschnittsgewicht der Fahrer bei Rennen? Das hätte ich, oder bei einem Rennen, wenn ich ein Rennen anklicke. Und
dann bei der Tour gibt es das ja manchmal, ne? So als Gimmick, dann suchen das die Leute da mal raus. Ich bin auf jeden Fall mal ein Rennen gefahren, wo ich gar nicht gut reingepasst habe. Ich bin nämlich mal die Ardennen-Klassiker gefahren.
Ja, die Geschichte kenne ich schon, ja.
Also Flech Wallon und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und ich glaube, da war ich so im einfach 20 Kilo mindestens schwerer als das Durchschnittsgewicht.
20
auf jeden Fall.
Kilo?
Ja, klar, also über 80 Kilo. Da hast du, ganz ehrlich, bei Lüttich, da stehen halt echt nur Bergfahrer am Start, ne?
Ja, hast du die dann?
Da bist du schon bei 65 wahrscheinlich.
Hast du die dann wenigstens auch ein bisschen malträtiert am Anfang, so ein bisschen rumgeschoben?
Nee, gar nicht. Ich war einfach froh, dass ich dabei war, so, ne? Keine Ahnung. Ich hatte sobald die Straße leicht bergauf ging, hatte ich irgendwie über 500 Watt auf dem Tacho stehen.
Andi Stauf, der sanftmütige Riese.
Ja, da, ganz ehrlich, da machst du halt nicht viel, ne? Da guckst du, dass du dabei bleibst. Irgendwann habe ich einen Platten gefahren und ich bin gar nicht mehr rangekommen. So, ich habe in der Senke unten platt gehabt, danach ging es wieder einen Berg rauf und ich bin halt wieder aufs Rad und losgefahren und fuhr dann im Windschatten bei den Autos und hatte teilweise weit über 600 Watt auf dem Tacho stehen und der sportliche Leiter sagt über Funk noch durch, ja komm, wir fahren jetzt wieder nach vorne. Ich so, nee, warte mal kurz. Die Kurbel bricht gleich, da geht nicht mehr. Ich kann jetzt einfach nicht schneller fahren. Und hab dann, glaube ich, irgendwie nochmal so getan, als ob ich zum Pinkeln anhalten würde, hab gewartet, bis alles vorbei war. Man muss dazu sagen, ich war auch nur als Ersatzfahrer da irgendwie blöderweise eingezahlt, muss man sagen, weil es keinen anderen gab, der da hin konnte. Und es war meine Erfahrung einfach, so beim Rennen eben am Start zu stehen, wo das Durchschnittsgewicht dann doch weit davon entfernt ist, vom eigenen Gewicht. Aber ja, wäre wirklich vielleicht teilweise mal interessant.
Ja, wie sieht es andersrum aus, ist ja dann auch wieder die Frage, ne? Bei der Bing Bang Tour mit 55 Kilo, Hermann Pernsteiner.
Die haben da auch keinen Spaß, glaube ich. Also ich habe auch schon mal öfter mal einen geschoben, weil so ein bisschen, wenn so ein bisschen, da war noch keine richtige Windkante, sondern nur so ein bisschen Wind.
Wobei es jetzt halt einfach einige Remcos gibt, ne? Die das trotzdem können.
Ja gut, aber ich keine Ahnung, also Remco ist ja eh ein Phänomen, dass jetzt die, gibt nicht einige Remcos. Aktuell gibt es nur einen Remco. Mhm. Der auch flach ganz gut unterwegs ist. Ja, der ist halt auch super aero, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Dass er dann eben, er hat nicht nur Watt pro Kilogramm, der ist eben auch ganz, sitzt ganz gut auf dem Rad. Ich glaube, was war denn das, was er letztes Jahr gewonnen hat? Belgien-Rundfahrt? Mhm. Die jetzt ja auch nicht nur flach ist, ne? Da sind ja auch mal schwere Etappen dabei.
Ja, da hat der Viktor Kampenaerts einmal vom Hinterrad abgehängt.
Stimmt, ja.
Ja, ey, Viktor Kampenaerts, ne, ist ja für mich der. Also wie findest du den als, also für mich sehr,
ich kann den nicht ernst nehmen.
Nee, das Beste seit dieser Geschichte mit dem 10.000 Meter Höhenzelt ist eine Legende für mich.
Der ist für mich wie Alex Dowsett, der sich, beide bereiten sich mit einem technischen Aufwand auf eine WM vor, auf eine Zeitfahr-WM, und dann werden die nix. Also nix ist falsch, letzter Downtempo, letzter Fünfter, aber mit dem Aufwand würde ich aber, also weißt du, ich meine, dass also auch ein Taratum herum nichts werden ist übertrieben, weil wie gesagt, die fahren ja trotzdem aber Top 5 und
also
so.
Also Kampenaerts ist schon gut im Zeitfahren, ne? Aber auch irgendwie.
Ja, aber da kommt halt zum Wout. Also
aber ich glaub, der hat irgendwie, glaube ich, über den Stundenweltrekord übrigens, ne? Hat er, glaube ich, schon das Schauen nochmal so ein bisschen aufgeblasen auf jeden, eigentlich.
Denke ich auch, genau.
Aber zum Beispiel nächstes
Jahr. Ich habe jetzt schon so geile Kommentare gesehen, als zu seinem Statement zur WM und so, warum er da jetzt nicht besser war und so. Und dann hat nur einer drunter geschrieben, ja, Imola ist halt einfach nicht auf 2.500 Meter Höhe, wo er seinen Weltrekord gefahren ist.
Ich habe gelesen, dass er noch ein bisschen länger in der Todeszone hätte verbringen sollen. Habt ihr das mitbekommen mit dem Höhenzelt?
Ja, klar.
Ja.
Einfach, ich weiß nicht, auf was stellt man so ein Höhenzelt normal ein? 2.500?
Ja, 2,5, 3, ja.
Vielleicht wenn man das drüber erklären muss, einige Athleten haben zu Hause so ein Zelt und können dann eben Höhentraining simulieren, indem sie in dem Zelt nachts pennen und in dem Zelt kannst du einstellen, wie dünn die Luft darin ist mit so einer Höhe. Und Viktor Campenaerts dachte sich, okay, viel hilft viel, ich stelle es mal auf 10.000 Meter ein. Keine Ahnung, wie lange er das da gemacht hat.
In der Zeit fast, hat er kaum noch irgendwie trainiert und so. Ja, ja, das ist halt ein absoluter Freak irgendwie.
Ja, aber jetzt,
deswegen finde ich
der ein Punkt, den ich noch machen will, ist,
absoluter Zeitfahrspezialist ist.
Ne? Ja, genau, aber das ist ja das Ding. Der kam zur NTT mit dem Projekt Olympia und hätte sich Remco Evenepoel nicht das Becken gebrochen und Olympia wäre in diesem Jahr, der wäre gar nicht Olympia gefahren, wo Wout van Aert hätte wahrscheinlich seinen Spot bekommen. Das ist so geil. Der ist halt überflüssig. Das ist genauso wie Alex Dowsett, der sich auch...
Gut, aber das liegt jetzt nicht unbedingt am Campenaerts, das liegt einfach daran, dass er halt so zwei Übertalente eben noch auf dem Zeitfahren
Konkurrenz hat. Ne? Aber ich finde, also das, wie man es medial aufbläst und was dann bei rauskommt, steht nicht im Verhältnis.
Ja, also auch seine Aussagen teilweise finde ich
so ein bisschen... das passt halt nicht zusammen.
Weird.
Naja, gut. Naja.
Aber ja, wollen wir keine Zeit damit verschwenden.
Ich finde halt eh, man sollte Zeitfahren einfach mit einem normalen Rad stattfinden lassen.
Die Diskussion findet auch gerade wieder statt, ne? Dass man sagt, Zeitfahrer sind zu gefährlich. Ja. Also halt so am Rande.
Ich habe nie gehört, die Diskussion. Aber sie
doch, nach dem Sturz von Chloe Dygert kamen so einige Tweets oder Aussagen dahingehend, dass man das doch verbieten soll.
Ja gut, aber ich meine, da muss man ja erstmal sagen, welcher Idiot hat eigentlich diese Kissen in der Kurve, vor dem Scheitelpunkt hingestellt? Ey, da fragst du dich ja auch, ne? Ja. Und was die für eine krasse Verletzung da hatte, ne? Das sah ja ekelhaft aus. Ja. Irgendwie der halbe Oberschenkel irgendwie übers Knie noch runtergeklappt.
Mhm. Boah.
Brutal, auf jeden Fall. Joa.
Haben wir Feierabend.
Ansonsten, was sagt ihr? Habt ihr schon Tipps jetzt irgendwie für Flandern-Rundfahrt oder so?
Nee, sage ich dir nicht. Nicht, dass ich wieder 10 Minuten später nach dir auf irgendwie ein Wette und dann auf einmal die Quote um 2 Drittel
Giro
sinkt.
Giro fängt jetzt an.
Ich fahre da jetzt hin.
So, die Folge kommt um 17 Uhr raus. Um 18 Uhr ist Teampräsentation Giro vorbei und Rafa hat die neue Palace-Kollektion vorgestellt.
Ich freue mich drauf. Also ohne Scheiß. Ja? Ich finde Palace eine geile Marke, auch wenn sie sicherlich mittlerweile schon mega Mainstream ist, aber ich finde es geil, dass es ja beide Londoner Brands, dass sie sich beiden zusammentun. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ein geiler Schritt, um Radsport auch nochmal einen Ticken cooler zu machen.
Endlich.
Also nicht cool Radsport, sondern Radfahren.
Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt es schafft Palace, das Trikotdesign neu zu erfinden. Man muss also EF Pro Cycling, die werden jetzt beim Giro anscheinend mit dem Trikot fahren.
Also vielleicht nochmal in einfachen Worten. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand ob es alle schon komplett kapiert haben. Ein Londoner Skateboard Brand designt die Rafa-Trikots von Education First beim Giro. Und danach gibt es dann noch.
Ich glaube, das ist eine.
Ist eine Collab.
Also, die machen eine eigene Collabo mit Rafa. Mhm. Und IF wird aber die Trikots tragen.
Ah, ja.
Genau. Also, ich bin jetzt auch gespannt, ob da irgendwie IF noch als Sponsor auftaucht oder nicht.
Ja,
also
bestimmt.
Was denkst du, was kommt noch raus? Vielleicht so ein Fischerhut.
Hoffe ich doch. Haben sie ja schon.
Was hätte ich gerne.
Ja, aber jetzt einer von Palace noch.
Ja, geil, kaufe ich alles. Männer, lass das Ding jetzt hier abwrappen.
Ich muss auch noch die Palace Oakley haben.
War mir eine Ehre. Ich bin morgen auf dem Weg nach Köln übrigens, ne?
Jo.
Freut ihr euch?
Klar,
ja, Logo. Mich zu sehen.
Endlich der ersehnte Podcast.
Der ersehnte
für Podcast. Für mich auf jeden Fall.
Ja, für mich
uns
auch.
Alle.
Ja. Seit anderthalb Jahren in der Mache.
Mhm. Genau. Und sogar schon einmal angefangen.
Ja, ey. Wer weiß, vielleicht kriegen wir es morgen auch nicht in Kassen.
Ja, ich habe schon so ein bisschen Panik, ne, dass irgendwie irgendeine Technik, die wir da mitbringen, wieder nicht funktioniert. Naja.
Ah ja.
Jutti.
Cheers, Boys.
Bis morgen.
Bis morgen. Ciao.
Ciao.